Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Schon seit einiger Zeit beschäftigen wir uns mit dem dritten Buch Mose, das sich zugegebenermaßen nicht gerade wie ein spannender Roman einfach durchlesen lässt. Das liegt daran, dass fast alle Texte in diesem Buch zum alttestamentlichen Gesetz gehören. Dementsprechend sind hier kaum Geschichten oder Berichte zu finden, sondern vor allem Anweisungen und Verhaltensregeln. In den ersten 10 Kapiteln ging es im Wesentlichen um verschiedene Opfergaben und um den Priesterdienst an der Stiftshütte. Die Kapitel 11 bis 22 nehmen dagegen das Alltagsleben der Israeliten ins Visier. Kapitel 11 begann mit dem Thema Essen. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche Tiere für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Dazu hat Gott einen Teil der Tierwelt in reine und in unreine Tiere eingeteilt. In Kapitel 12 ging es um einen Vorgang, der die betroffene Person aus alttestamentlicher Sicht auf jeden Fall verunreinigte, und zwar um das Kinderkriegen. Dass damit kein moralischer Makel verbunden war, darauf bin ich ausführlich eingegangen. Denn auf uns heute wirkt es schon sehr befremdlich, wenn eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, mit kultischer Unreinheit in Verbindung gebracht wird. Doch im Grunde liegt in den Kapiteln 13 und 14 ein ganz ähnlicher Sachverhalt vor. Dort geht es um eine Erkrankung, die denjenigen, der darunter leidet, ebenfalls unrein werden ließ. Die Konsequenzen daraus waren allerdings ungleich härter. Im dritten Buch Mose tauchen immer wieder Abschnitte und Kapitel auf, bei denen man sich fragen könnte, was haben die eigentlich in der Bibel zu suchen? Sollte es in der Bibel nicht hauptsächlich um geistliche Themen gehen? Nun, Gott zieht offensichtlich keine scharfe Trennungslinie zwischen geistlichen und rein weltlichen Belangen. Vielleicht deshalb, weil sich auch der frömmste Mensch zuweilen mit einer äußerst weltlichen Thematik beschäftigen muss. Zum Beispiel, wenn er krank wird. Und eigentlich ist es doch beruhigend zu wissen, dass Gott sich auch dann um einen Menschen kümmert, wenn es ihm nicht gut geht. Fast schon seltsam mutet es allerdings an, dass vor allem Krankheiten angesprochen werden, die man am liebsten vor anderen verbergen würde. Aber auch dafür ist sich Gott nicht zu fein. In den Kapiteln 14 und 15 geht es um den Aussatz und in Kapitel 16 um körperliche Ausflüsse. Beides, Aussatz und körperliche Ausflüsse, sind aus meiner Sicht treffende Symbole für das Vorhandensein von Sünde in den Herzen der Menschen. Nicht nur Aussatz und Ausfluss können ganz schön ekelig sein, sondern ebenso die Sünde. Auch die langwierigen Beschwerden und die Hoffnungslosigkeit, die manchen Kranken überfallen, sind mit den Auswirkungen der Sünde vergleichbar. Lassen Sie es mich einmal ziemlich drastisch ausdrücken. Der Aussätzige, der sich mühsam auf einer heißen, staubigen, orientalischen Straße dahinschleppt und ausrief, unrein, unrein, er sollte die Israeliten vermutlich daran erinnern, dass sie in ihrem Inneren alle Aussätzige waren und eine Reinigung durch Gott nötig hatten. Ja, und ich fürchte, dass auch ich selbst eines Tages im Himmel umhergehen und ausrufen würde, unrein, unrein, wenn ich mich auf meine eigenen guten Taten und meine edle Gesinnung verlassen müsste. Die Engel würden sich von mir abwenden und mir zu verstehen geben, dass ich niemals eine Chance haben werde, auch nur in die Nähe Gottes vorgelassen zu werden. Aber zum Glück wird es zu dieser Szene nicht kommen. Denn, so heißt es im 1. Timotheusbrief, zwischen Gott und mir, beziehungsweise ganz allgemein zwischen Gott und Mensch, gibt es einen Mittler, nämlich Jesus Christus. Statt selbst unrein, unrein rufend durch den Himmel zu stolpern, fasst mich Jesus an meiner Hand und bringt mich ohne Zögern zu seinem himmlischen Vater. Der Mensch bildet sich ja manchmal ein, er hätte einen Anspruch darauf, mit Gott in Kontakt zu treten. Aber das ist völlig falsch. Gott schuldet uns nichts. Er könnte diese kleine Erde, auf der wir leben, einfach auslöschen, und sie würde in seinem Universum nicht einmal eine Lücke hinterlassen. Aber Gott sei Dank hat er den Menschen lieb. Seine Liebe ist das Einzige, was ihn an uns bindet. Dennoch bin ich mir sicher, dass Gott mir auch etwas Unangenehmes mitzuteilen hat. Und zwar dasselbe, was er schon den Israeliten vor rund 3.500 Jahren mitgeteilt hat. Nämlich, dass die Sünde etwas Abscheuliches ist, was ihn beleidigt und unseren Kontakt zu ihm zerstören will. In Psalm 38 geht es um die Sünde eines Menschen und um seine gefährdete Beziehung zu Gott. Dabei verwendet David, der Verfasser dieses Psalms, den Aussatz als Bild für die Sünde. Da heißt es unter anderem: Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe wegen deines Drohens und ist nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. Denn meine Lenden sind ganz verdorrt, es ist nichts Gesundes an meinem Leibe. So bekenne ich meine Missetat und sorge mich wegen meiner Sünde. Ja, so ungefähr sieht Gott uns, wenn wir uns mit unserem Aussatz, sprich mit unserer Sünde, bei ihm blicken lassen. Jesaja dachte wohl auch an den Aussatz, als er die Sünden seines Volkes beschrieb. So lesen wir in Jesaja 1: Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. In Jesaja 53 wiederum gibt es eine prophetische Aussage auf Jesus Christus hin. Er wird die Sünden der Menschen auf sich nehmen und sie ertragen wie eine schwere Krankheit. Auch von den Wunden, die ihm seine Feinde zufügen, wird in dieser Prophetie gesprochen. Beide Aspekte fließen ineinander. Und so lautet die Prophetie: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Manche sind der Ansicht, es sei hier nur von körperlicher Krankheit die Rede, die Jesus auf sich genommen hat. Aber Jesaja meint damit die Sünde, die Jesus Christus auf sich nimmt. Ein Vers aus dem 1. Petrusbrief bestätigt das. Dort ist in Kapitel 2 die Rede von Jesus, Zitat, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Bevor wir uns das 13. Kapitel im 3. Mosebuch näher anschauen, sollten wir noch einige Punkte zur Kenntnis nehmen. Für wichtig halte ich Folgendes: Unter dem Begriff Aussatz wurden vermutlich verschiedene Krankheiten zusammengefasst. Dazu gehörte höchstwahrscheinlich auch die Lepra. Sofern es sich wirklich um Lepra handelte, so war diese Krankheit normalerweise unheilbar. Menschen, die daran erkrankt waren, galten als unrein. Weil in den Körperteilen, die von Lepra befallen sind, die Nerven absterben, verletzten sich die Kranken oft unbemerkt und infizierten sich über die Wunden mit weiteren Krankheiten. Ihr Äußeres war deshalb oft entstellt, weshalb sich gesunde Menschen von Leprakranken meistens fernhielten. Natürlich hatten sie auch Angst, sich anzustecken. Wie gesagt, sofern es sich um Lepra handelte, so war Aussatz eigentlich nicht heilbar. Aber im 2. Buch der Könige wird von einer übernatürlichen Heilung berichtet. Der aramäische Feldhauptmann Naaman wurde von seinem Aussatz befreit. Manche Bibelausleger vermuten, dass auch Hiob unter Aussatz gelitten hat. Nachträglich eine Diagnose zu stellen, gleicht allerdings einem Lotteriespiel. Neben der Lepra gab es auch andere Formen des Aussatzes, für die es auch damals schon gewisse Heilmittel gab. Dennoch geht es in Kapitel 13 des dritten Mosebuches nicht um den Versuch, Aussatz durch bestimmte Maßnahmen zu heilen, sondern es geht hier um Anweisungen für die Priester zur Feststellung des Aussatzes. Das war äußerst wichtig. Aussatz sollte rechtzeitig erkannt werden, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Nach der Reinigung sollte dann ein ganz bestimmtes Ritual eingehalten werden. Kapitel 14 wiederum handelt von der kultischen Reinigung eines Aussätzigen nach seiner Heilung und nicht von der Heilung selbst. Manche Anweisungen in den Kapiteln 13 und 14 wirken auf uns möglicherweise ein wenig seltsam. Allerdings sollten wir bedenken, was wir in der Bibel finden, ist keine wissenschaftliche Abhandlung über das Erkennen, Verhindern und Heilen des Aussatzes. Ja, meines Erachtens wird nicht einmal der Versuch unternommen, eine exakte medizinische Diagnose zu erstellen. Die Diagnose war vielmehr ganz praktisch ausgerichtet und dem Wissensstand der damaligen Zeit angepasst. Und manche Rituale hatten eher eine kultische als eine heilende Bedeutung. Eines jedoch war klar: Sobald ein Mensch für aussätzig erklärt wurde, musste er sich vom Rest der Gesellschaft fernhalten. Wenden wir uns nun dem Anfang von Kapitel 13 zu. Hier geht es sozusagen um eine Art Erstdiagnose. Die Verse 1 und 2. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach: Wenn bei einem Menschen an seiner Haut eine Erhöhung oder ein Ausschlag oder ein weißer Flecken entsteht und zu einer aussätzigen Stelle an der Haut wird, soll man ihn zum Priester Aaron führen oder zu einem unter seinen Söhnen, den Priestern. Verglichen mit modernen Untersuchungsmethoden mögen diese Anweisungen recht primitiv wirken. Aber das Verfahren war eben dem Wissen der damaligen Zeit angepasst. Und wie vorhin schon erwähnt, die Diagnose wurde nicht gestellt, um eine Behandlung zu ermöglichen. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass die Priester mit der Zeit zu richtigen Fachleuten wurden und Aussatz ziemlich treffsicher feststellen konnten. Und das, obwohl die Symptome nicht besonders aussagekräftig waren. In Vers 2 werden eine Erhöhung auf der Haut, ein Ausschlag und ein weißer Fleck genannt. Das konnte auch auf viele andere Krankheiten hinweisen, die mit Aussatz nichts zu tun hatten. Aber Aaron als Hoherpriester oder einer der anderen Priester sollte sich die Sache einfach mal gründlich anschauen. Wenn ich dieses vorsorgende Verhalten nun auf den Sachverhalt der Sünde übertrage, dann heißt das: Bei jedem Anzeichen von Sünde, ob klein oder groß, sollte ich mich sofort im Gebet an den Hohenpriester des Neuen Testaments, an Jesus Christus, wenden. Er soll darüber entscheiden, wie weiter zu verfahren ist. Im Hebräerbrief heißt es ausdrücklich: Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und im ersten Johannesbrief steht die Zusage: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Zurück zu der Diagnose, die durch einen Priester erfolgen sollte. Im dritten Mosebuch, Kapitel 12, heißt es in Vers 3: Und wenn der Priester die Stelle an der Haut sieht, dass die Haare dort weiß geworden sind und die Stelle tiefer ist als die übrige Haut, so ist es eine aussätzige Stelle. Wenn der Priester das an ihm sieht, soll er ihn unrein sprechen. Unrein gesprochen zu werden, bedeutete beim Aussatz, sich von allen anderen Menschen zurückziehen zu müssen, um sie nicht durch Ansteckung in Gefahr zu bringen. Ein hartes Schicksal. Genau deshalb sollte kein voreiliges Urteil gefällt werden. Der betreffende Mann oder die Frau sollte eine Zeit lang die Hautveränderungen beobachten. Wenn sie einfach wieder verschwanden, so war alles in Ordnung. Wenn jedoch die Haare auf der Haut weiß wurden, dann lag wohl eine Erkrankung vor. Nur in diesem Fall sollte der Priester die Person für unrein erklären. Bereits am Anfang der Sendung habe ich darauf hingewiesen, dass der Aussatz in der Bibel häufig als Symbol für die Sünde dient. Im Folgenden möchte ich Sie gern auf einige Gemeinsamkeiten hinweisen. Sowohl der Aussatz wie auch die Sünde zeigen sich manchmal von ihrer schlimmsten Seite. Wenn Menschen an Lepra erkrankten, hatten sie vielfach offene Wunden oder ein entstelltes Gesicht. Kein schöner Anblick. Immerhin konnten sie nichts dafür. Im Gegensatz dazu habe ich schon miterlebt, wie sich Menschen ganz bewusst von ihrer schlimmsten Seite zeigten. So kenne ich ein paar Männer aus der Nachbarschaft, die jeden Freitagabend losziehen, um sich einen hinter die Binde zu gießen. Die ganze Woche über sind sie adrett gekleidete Angestellte, doch am Wochenende lassen sie, wie sie es selbst ausdrücken, die Sau raus. Und so benehmen sie sich auch. Das kann ich nur als Sünde bezeichnen. Eine andere Gemeinsamkeit zwischen Aussatz und Sünde habe ich vorhin schon angedeutet. Man könnte es so ausdrücken: Es beginnt oft ganz klein und unscheinbar. Der Aussatz mit einer Erhöhung auf der Haut oder mit Ausschlag oder mit einem weißen Fleck. Aber letzten Endes können diese scheinbar harmlosen Hautveränderungen zum Tode führen. Wer schon einmal Fotos von leprakranken Menschen gesehen hat, kann sich vorstellen, was für eine grauenhafte Krankheit das ist. In der Mitte des 19. Jahrhunderts schilderte der Missionar William Thompson seine Eindrücke aus dem Heiligen Land. Unter anderem schrieb er: Als ich mich Jerusalem näherte, erschreckte mich der plötzliche Anblick einer großen Schar von Bettlern. Ohne Augen, ohne Nase, ohne Haare. Sie hielten ihre handlosen Arme hoch und unheimliche Laute drangen aus gaumenlosen Kehlen. Mit einem Wort, ich war entsetzt. Dass auch die Sünde manchmal ganz klein anfangen kann, ist uns allen bekannt. Doch nur selten führen wir uns vor Augen, wie schlimm die Auswirkungen von sündigem Verhalten werden können. Jemand sagte einmal, wie ich meine, zu Recht: Auch Lenin, Stalin und Hitler sind mal niedliche kleine Babys gewesen. Ja, ich würde behaupten, fast jede Sünde fängt ganz klein an. In einem weiteren Punkt lässt sich der Aussatz mit der Sünde vergleichen. Und zwar braucht es seine Zeit, bis der Aussatz überhaupt als solcher erkennbar wurde. Er entwickelte sich verhältnismäßig langsam, aber er schreitet unaufhaltsam fort. Mit der Sünde verhält es sich manchmal ganz ähnlich. So heißt es im ersten Kapitel des Jakobusbriefes: Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Manche Sünde würden wir gar nicht erst begehen, wenn wir von vornherein erkennen könnten, was sie in letzter Konsequenz anrichtet. Aber genau das bleibt anfangs oft noch lange Zeit verborgen. Wie der Aussatz, so zerstört auch die Sünde den ganzen Menschen. Beide wirken langsam, aber sicher und enden mit dem Tod. Paulus schreibt im Epheserbrief Kapitel 2 vom geistlichen Tod, der durch Sünde herbeigeführt wurde. Da heißt es: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt. Einen weiteren Punkt möchte ich nennen. Der Aussatz ist nicht unbedingt mit starken oder gar unerträglichen Schmerzen verbunden, wie manch andere Krankheiten. Das liegt wohl daran, dass auch die Nerven in Mitleidenschaft gezogen werden und eine Schmerzübertragung teilweise ausbleibt. Sünde verursacht normalerweise auch nicht gleich Schmerzen. Ja, im Grunde kann man sogar sagen, Sünde muss anscheinend Spaß machen, denn sonst würde sie keiner freiwillig tun. Und hier noch eine letzte Gemeinsamkeit, die ich zwischen Aussatz und Sünde sehe. Ein Aussätziger im Volk Israel musste sich nicht nur von seiner Familie und seinen Freunden trennen, sondern auch von der jüdischen Gemeinde. Ein Besuch bei der Stiftshütte undenkbar. Die Teilnahme an einem Gottesdienst unmöglich. Die Sünde schafft es unter Umständen auf eine viel dezentere Weise, einen Menschen von Gott wegzubekommen. In Jesaja 59 ist zu lesen: Eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Aussatz, eine schreckliche Erkrankung, die bis zum Tode führen konnte, und die Menschen zwangsweise zu verzweifelten Außenseitern machte. Mehr darüber erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.